Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT Datenschutz Podcast. Heute schon mit Folge 15. Wir zeichnen auf am 10.06. um circa 16 Uhr. Und wollen uns heute beschäftigen mit der ganzen Thematik der Einwilligung rund um die DSGVO. Ein sehr strittiges, viel diskutiertes Thema, nicht erst seit dem jüngsten Cookie-Urteil des BGH, sondern es die ganze Zeit, seitdem die DSGVO in Wirksamkeit ist, also seit etwas mehr als 2 Jahren, eigentlich nach wie vor umstritten und ja auch, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Aber dazu kommen wir gleich. Das möchte ich nämlich diskutieren einerseits mit Jörg Heidrich, unserem Datenschutzbeauftragten beim Heise Verlag und sowieso auch noch IT-Rechtsanwalt. Und ich übergebe mal direkt ins 1,5 Kilometer entfernte Homeoffice. Bei der Strecke waren wir geblieben, Jörg, oder?
Das müsste ungefähr so passen, ja. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin im wesentlichen Leben Justiziar- und Datenschutzbeauftragter bei Heise, habe daneben noch ein Leben als Anwalt und freue mich sehr, dass wir heute Ihnen Kirsten Bock vorstellen können als Gast. Hallo Frau Bock, herzlich willkommen. Ich darf Sie kurz vorstellen.
Hallo.
Frau Bock ist Juristin, hat Rechtswissenschaft studiert in Kiel und in Guildford, UK. Dort mit dem Schwerpunkt Rechtsphilosophie und Rechtslogik und arbeitet seit ganz vielen Jahren als Datenschutzjuristin bei Aufsichtsbehörden, ich glaube im Moment beim OLD oder schon länger auch beim OLD, sehr lange, also länger beim OLD. Da hat sie unter anderem 2007 das europäische Datenschutzgütesiegel initiiert, das später dann als Europrize bekannt wurde, und sie forscht zu ethischen und gesellschaftlichen Grundsatzfragen des Datenschutzes. Deswegen passt das heute ganz hervorragend zu unserem Thema. Also eigentlich haben wir das Thema zum Gast ausgesucht. Sie ist eine der Autorin, eine der zwei Autorinnen eigentlich im Wesentlichen, ne, des Standard-Datenschutzmodells. Dazu werden wir sicherlich irgendwann auch nochmal was machen. Und veröffentlicht regelmäßig datenschutzrechtliche Fachbeiträge und ist insbesondere auch sehr aktiv auf Twitter. Das können wir auch empfehlen. Wie ist da Ihr Twitter-Handle? Das habe ich gerade nicht im Kopf.
Heise.de.
Das ist, was ich merken, ja.
Ist ein bisschen peinlich, stammt aber, ist schon ein bisschen älter.
Daher. Naja, gut, wenn man selber das
darf hier vielleicht mal, nicht heißt. Und ich darf vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, dass ich Corona hieß und im Zuge eines Ausbruchs einer bestimmten Krankheit mein Handle tatsächlich geändert habe, weil ich diese spöttischen Kommentare nicht mehr ertragen habe.
Ein Pandemieopfer sozusagen. Ja, genau. Wo ist denn Guildford?
Das liegt südwestlich von London, im Vereinigten Königreich.
Ja, okay. Hat Herr Heidrich denn was unterschlagen? Hallo Frau Bock, weil es haben sich auch schon Gäste beschwert und haben die Vita, die er vorgelesen hat, noch mal ein bisschen ergänzt. Oder war alles in Ordnung?
Das war also ganz im Sinne der Datensparsamkeit ganz in Ordnung.
Das ist die gleiche Datensparsamkeit, die Sie auf Ihrer eigenen Website haben. Also es ist, stammt da schon von. Wir fangen an mit unserer Rubrik. Wir fangen an mit dem Bußgeld der Woche. Wir haben immer noch kein Logo dafür, kein Slang dafür, wie nennt sich das, Slogan dafür, aber irgendwann kommt das mal. Deswegen blamieren wir uns da immer so ein bisschen mit. Aber es geht darum, jede Woche oder alle 2 Wochen, wenn wir erscheinen, mal zu schauen, was passiert so in der wunderbaren Welt der Bußgelder. Und heute haben wir formal kein Bußgeld, sondern eine gebührenpflichtige Verwarnung. Die ist ausgesprochen worden von den Datenschutzbehörden in Baden-Württemberg. Und das hat eine Wirtschaftsauskunft-Datei bekommen. Wir kennen das, all diejenigen, die schon mal einen Kredit beantragt haben, kennen das, dass sich die Kreditgeber, also wenn sie ein Auto kaufen, irgendwas auf Kredit kaufen, bei diesen Wirtschaftsauskunftsteilen danach erkundigen, ob sie entsprechend solvent ist. Und dafür werten diese Stellen alle möglichen Daten aus, die sie entweder über ein Unternehmen oder über eine Privatperson erlangen können, berechnen Wahrscheinlichkeiten, die sogenannten Score-Werte, aus der sich dann letztendlich die Kreditwürdigkeit extrahieren lässt. Wie das genau funktioniert, gehört, glaube ich, zu den bestgehüteten Geheimnissen überhaupt und auf jeden Fall Geschäftsgeheimnisse der jeweiligen Unternehmen. Aber die Erfahrung zeigt, dass nicht ganz selten den Berechnungen veraltete oder falsche Daten zugrunde liegen. Und das ist natürlich für die Betroffenen unter Umständen ziemlich übel, wenn sie dann wegen veralteten falschen Daten den Kredit nicht bekommen, obwohl es ihnen vielleicht mittlerweile total gut geht. Und dieser Problematik hat sich der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg angenommen und hat sich mit der Datenerhebung und Auswertung von Wirtschaftsauskunftsteilen beschäftigt und hat dabei, würde ich fast sagen, ein bisschen wenig überraschend festgestellt, dass die Bonitätsprüfung nicht immer anhand konkret vorliegender Daten des jeweiligen Unternehmens oder der jeweiligen Privatperson vorgenommen wurde, sondern dass gerade auch nicht vorliegende Informationen dazu führten, dass der Kreditrahmen eben als niedrig eingestuft würde. Also das heißt, wenn diese Auskunftei keine Kenntnisse darüber hatte, dann hat sie das häufig zum Anlass genommen, das nicht etwa positiv oder neutral zu bewerten, sondern eben als riskant. Und das fanden die Behörden nicht so richtig gut. Und die Kernaussage ist, dass so eine Bewertung der Kreditwürdigkeit nur dann rechtmäßig sein kann, wenn sie auf Basis einer ausreichenden, zutreffenden Tatsachengrundlage beruht und Scorewerte, die halt sich nicht auf die konkrete Person, das konkrete Unternehmen beziehen, sondern vielleicht ähnliche Unternehmen, ähnliche Personen heranziehen, die ansonsten aber nicht dazu führen, dass die konkrete Person, Unternehmen beurteilt werden können, hält das Landesamt für schlicht unzulässig und sieht eben hier, dass eine Legitimation solcher Bewertungen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, ist jetzt ein Zitat, dass sie dem entgegentreten und es tatsächlich dann eines wahren und überprüfbaren Tatsachenkerns braucht. Und da gab es ein Prüfverfahren und im Rahmen dieses Prüfverfahrens wurde eine in Baden-Württemberg ansässige Wirtschaftsauskunftei gebührenpflichtig verwarnt und es steht auch eine Drohung im Raum, dass das weiter beobachtet wird und es da eben möglicherweise dann eben auch zu weiteren Maßnahmen der Behörden kommt. Wir wissen leider nicht, wie hoch der Betrag ist. Was für ein Betrag wäre denn hier vielleicht angemessen bei sowas? Ich glaube, Sie sitzen nicht an der Stelle, die Bußgelder bestimmt, oder?
Nein, das stimmt. Also das ist nicht mein tägliches Brot. Ich weiß aber, dass die Aufsichtsbehörden in Europa darum bemüht sind, sich abzustimmen im Hinblick auf die Höhe der Bußgelder. Damit da eben auch eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt wird, eine Verhältnismäßigkeit auch, denn die DSGVO verlangt ja auch, dass Verstöße sehr genau geprüft werden und die zu verhängenden Bußgelder sehr genau darauf abgestimmt werden, also stark differenziert wird und auch sehr darauf geachtet werden soll, inwieweit sich Unternehmen um den Schutz personenbezogener Daten bemühen oder das eben auch nicht tun und auch sich darum bemühen, Schaden abzuwenden, auch wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist. Insofern ist das immer schwer abzuschätzen. Man kann da also nicht nur die abstrakte Beschreibung des Verstoßes heranziehen, sondern braucht eigentlich auch Informationen, die den Sachverhalt eben konkret weiter ausleuchten. Mhm. Aber ich würde mal sagen, bei einer Auskunftei, ja, das sollte sich schon auch irgendwie am Umsatz orientieren. Und da sollte das, würde ich jetzt mal so aus dem Gefühl heraus sagen.
Kann teuer werden.
Ja, nicht, also bestimmt nicht weniger als fünfstellig sein.
Also wir haben, Frau Bock, einen Satz noch. Wir haben Frau Bock jetzt hier nicht unbedingt als Vertreterin von der Auskunftsbehörde geladen, sondern es geht, glaube ich, eher uns, das kann man wahrscheinlich nicht so genau trennen, aber es geht, glaube ich, eher so um private Meinungen und private.
Selbstverständlich, ja. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass ich natürlich nur als Privatperson hier Rede und Antwort stehe.
Ja, also wir wollen hier keine Behördenstatements, sondern wir wollen Ihre persönliche Meinung.
Ich muss jetzt noch mal zu dem Fall nachfragen, weil ich finde, also je länger ich drüber nachdenke, desto spannender finde ich das, weil es geht doch hier um eine Diskriminierung durch eine Nicht-Datenverarbeitung im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht darum, dass die Auskunfteien sich quasi selbst zusammenmodellieren, wie kreditwürdig jemand ist, wenn ihr Datensatz nicht groß genug ist oder eine Abschätzung nicht richtig hergibt. Dann ziehen sie ja zum Beispiel Unternehmensdaten von vergleichbaren Unternehmen heran oder bei Privatpersonen vielleicht modellieren sie eine andere Privatperson und legen die drüber oder sowas in dieser Art und Weise, so wie ich das verstanden habe. Und das Interessante finde ich halt, dass es hier wirklich um das Weglassen einer Datenverarbeitung geht und aus der eine, finde ich, eindeutig eine Diskriminierung entsteht. Ne? Also weil man in Gefahr läuft, ohne es zu wissen, als kreditunwürdig oder schlechter kreditwürdig eingestuft zu werden. Das Problem ist ja immer bei den Auskunftsteilen, dass man das selber normalerweise gar nicht weiß, sondern dass die ja hintenrum befragt werden. Und man kennt den Score ja nicht und man kennt seine eigene Bewertung in der Regel ja nicht. Aber das finde ich schon, so einen Fall hatten wir noch nie, oder? Also es geht nicht um zu viel Verarbeitung, sondern im Grunde genommen geht es eigentlich um wenig zu wenig
Verarbeitung. Naja, also die Verarbeitung findet ja statt, so oder so. Die Frage ist, ob die richtigen Daten verarbeitet werden. Ich glaube, darum geht es dem Herrn Brink. Und wenn wir in Artikel 5 den Buchstaben D im Absatz 1 schauen, dann sehen wir, dass Daten eben auch immer richtig sein müssen und auch tatsächlich aktuell.
Ah ja. Darum, also geht es wahrscheinlich um die Integrität der Daten eher, ne? Oder,
Ja, sie erteilen ja eine Auskunft. Ne? Die Auskunft ist halt auf Basis von falschem Datenmaterial. Also das genau. Datenmaterial, was sie verwenden, das haben sie ja zu demjenigen auch gespeichert. Das ist ja da. Ne? Nur es ist tatsächlich dann in vielen Fällen einfach falsch.
Ja, ja. Genau. Und gerade im Hinblick also auf die Verwendung der Zwecke müssen die Daten eben richtig sein. Also das hängt dann eben auch mit der Aussage zusammen, der sich die Unternehmen dann bedienen. Aber wenn sie tatsächlich eine Aussage zur Kreditwürdigkeit machen, dann muss eben auch die Datenbasis, dieser Berechnung zugrunde liegt, korrekt sein. Ja. Sonst kann man ja auch sagen, also wir machen hier irgendwie eine Lotterie oder ein Wünsch-dir-was-Spiel oder also es muss eben explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich um Wahrscheinlichkeiten handelt. Aber da denke ich, das ist ein sensibler Bereich. Also selbst wenn ein Unternehmen das transparent machen würde, dass es nur Wahrscheinlichkeitswerte zugrunde liegt, wären die Auswirkungen, würden wahrscheinlich in eine andere Richtung zielen. Und auch insoweit. Und ich denke mal, das ist auch der Kern der Kritik von Herrn Brink. Sind Wahrscheinlichkeiten eben nicht geeignet, Aussagen über die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens zu machen?
Eine Sache hat mich bei der Geschichte noch ein bisschen irritiert. Und da geht es ganz viel um Unternehmensdaten. Aber für Unternehmensdaten ist Herr Brink doch eigentlich gar nicht zuständig, oder? Es geht auch um Privatpersonen, aber Sie betonen hier ganz stark die Unternehmensdaten.
Ja, also ich kenne den Bericht natürlich nicht.
Es gibt, glaube ich, nur die Pressemeldung bislang.
Ja, okay. Der Anwendungsbereich der DSGVO ist natürlich, also ist in Deutschland zumindest klar anders als jetzt in Österreich. Beziehen wir uns ja nur auf natürliche Personen und damit fallen eben Unternehmen erstmal raus. Aber natürlich sind viele Unternehmen, also gerade inhabergeführte Geschäfte, ganz eng mit natürlichen Personen auch verbunden. Und insofern gibt es da schon auch große Überschneidungsbereiche.
Ja gut, Einzelunternehmer fallen da natürlich auch drunter, stimmt. Dann noch eine andere Frage, die ich mir gestellt habe. Warum gibt es eigentlich keine Bußgelder mehr in Deutschland? Also wir gucken jetzt seit Monaten immer gebannt, ob wir noch irgendwelche Bußgelder in Deutschland für das Bußgeld des Tages finden. Mir sind irgendwie seit Januar eigentlich oder Februar sind keine bekannt oder kriegen wir das einfach nicht mehr mit? Oder sagt man jetzt im Moment, naja, bei Corona haben die Unternehmen anderes zu tun?
Ja, das ist eine heikle Frage, die Sie mir da stellen. Also mir ist das auch nicht bekannt. Ich kann mir schon vorstellen, woran das liegt. Ich kann natürlich auch nicht, also ich habe nicht Einblick in alle Aufsichtsbehörden.
Nee, das, wie gesagt, es geht um persönliche Meinung von Ihnen.
Ja, was man konstatieren kann, ist natürlich schon, dass mit der DSGVO auch die Rechtskenntnis in diesem Bereich schon auch zugenommen hat. Also es gibt einfach mehr Kanzleien, die sich damit befassen. Das Thema ist auch bei den Unternehmen präsenter und auch die Bereitschaft, sich zu wehren, ist, glaube ich, größer. Und genauso ist, denke ich, die Zurückhaltung bei den Aufsichtsbehörden nicht gewachsen. So. Also sie, wenn wir ehrlich sind, sie war ja noch nie groß.
Mhm.
Ich glaube, das kann man sagen. Es gab noch nie viele Bußgelder. So. Und es gab eine Zeit auch, in der ein Bußgeld auch einfach das öffentliche Shaming vorgezogen wurde. Ja? Eine gemeine Pressemitteilung hatte da vielleicht sogar größere Wirkung als ein bescheidenes Bußgeld.
Naja, in Vor-DSGVO-Zeiten waren die Bußgeldhöhen natürlich auch vergleichsweise zu heute lächerlich. Ne?
Gut, ja, das auch, aber auch damals wurde der Rahmen ja nicht ausgeschöpft. Ne? Das muss man ja auch sehen. Und das passiert auch derzeit nicht. Nun werden natürlich viele anführen, ja, gut, die Aufsichtsbehörden sind nicht gut genug besetzt, um überhaupt in dieses Stadium, wir erteilen jetzt Bußgelder, zu kommen. Das kann ein Aspekt sein. Der andere Aspekt kann ein Zeitaspekt sein. Es dauert natürlich auch, bis die Anhörung durchgeführt worden ist, ne? bis der Sachverhalt ausermittelt worden ist. Gerade in komplexeren Fällen nimmt das ein bisschen Zeit in Anspruch. Und deswegen sehen wir jetzt in der ersten Zeit vermutlich auch erstmal nur kleinere Bußgelder, weil einfach die Sachverhalte überschaubarer sind und wir deswegen früher zu diesem Punkt kommen, als jetzt in komplexeren Verfahren. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass die Aufsichtsbehörden schon auch aufgestockt worden sind, personell. Aber Personal alleine reicht natürlich nicht. Die müssen auch ausgebildet werden. Wir kennen im juristischen Bereich keine Ausbildung im Datenschutzrecht. Das bedeutet, dass die Ausbildung des Nachwuchses komplett den Behörden überlassen ist und dort, würde ich mal so sagen, zu 80% gar nicht stattfindet. Die Kolleginnen und Kollegen werden ins kalte Wasser geworfen und müssen sich irgendwie zurechtfinden. Und das können Sie vielleicht selbst auch sehen. Also Datenschutzrecht ist nicht so eine Materie, in der man sich sofort zu Hause fühlt. Das braucht ein bisschen Zeit. Also wir haben vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, haben gesagt, um sich so richtig auszukennen, braucht man eigentlich je nach Umfeld auch so zwischen 4 bis 10 Jahre, um wirklich anzukommen. Und das hat natürlich auch Folgen. Also wir sehen das auch an der Schutzgutdebatte. Ne? Wir sind ja uns noch nicht mal einig, was wir eigentlich schützen. Also wie soll man da von jungen Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie sofort wissen, worum es eigentlich geht. So. Und insofern sind die Datenschutzbehörden auch nicht gut aufgestellt. Das Dritte dann ist vielleicht die Organisation der Behörden selbst. Erst langsam kommt man dazu, und in einigen Aufsichtsbehörden ist das auch schon der Fall, dass man so Litigation-Teams zusammenstellt, also auch die Referate so organisiert, dass sie in der Lage sind, Sachverhalte so aufzubereiten und so weiterzuführen, dass dann eben auch in dieses Stadium Bußgeld oder Prozessführung eingestiegen werden kann.
Also ist es nicht so, dass ganz viele Bußgelder verhängt werden und wir nicht davon erfahren? Ich weiß zum Beispiel,
dann wüsste ich auch nicht davon.
Ich weiß zum Beispiel, dass die hiesige, das war, glaube ich, kein Geheimnis, die hiesige Datenschutzbehörde sagt, wir veröffentlichen die nicht.
Naja, du findest ja aber dann ja wenigstens, die Bußgelder sind ja dann, oder die Bußgeldbescheide sind doch dann alle in den Tätigkeitsberichten aufgeführt. Also oder halt natürlich stark sein, stark zeitverzögert, aber immerhin, also ich glaube, den Tätigkeitsberichten kommt jetzt eine wesentlich größere Bedeutung zu. Also auch jetzt, Jörg, für dich als Konzerndatenschutzbeauftragter oder Unternehmensdatenschutzbeauftragter, dass man guckt, was da so gelaufen ist im letzten Jahr. Ne?
Also, ja, aber das ist das Einzige, was ich als Datenschutzbeauftragter letztendlich im Moment an der Hand habe. Wir haben noch keine Gerichtsentscheidung. Und deswegen ist es für mich immer unheimlich hilfreich, wenn ich sehe, da ist für die und die Handlung ein Bußgeld verhängt worden, weil ich mich eben daran als Datenschützer orientieren kann und eben als Anwalt meine Mandanten entsprechend behandeln und beraten kann, ne, in der Richtung. Wenn ich das nicht habe, schwimmen wir halt weiter in diesem Theorienbad.
Aber wir kommen jetzt schon wieder zu sehr ins Jammern, Jörg. Wie jedes Mal trudeln wir uns irgendwann ins Jammertal rein, ins DSGVO-Jammertal. Da wollen wir jetzt schnell wieder raus.
Und ich noch einen Punkt zu den Tätigkeiten.
Sehr gerne.
Weil also das auch etwas ist, was mich sehr bewegt, ist, dass wir immer noch keine Kriterien haben, wie so ein Tätigkeitsbericht eigentlich aussehen muss. Also es ist nicht so, dass eine Behörde jetzt zwangsweise angeben muss, wie viele Bußgelder sie oder in welcher Höhe sie die erteilt hat, für welche konkreten Handlungen. Es gibt da zwar so ein paar Vorgaben, aber auch da bedarf es noch einer Vereinheitlichung. Und das ist natürlich extrem wichtig in einem Bereich von Behörden,
die selbst kaum
einer Kontrolle unterliegen. Ja, also das
eine Vereinheitlichung hier, deutschlandweit oder besser europaweit? Es wäre ja dann sinnvoll europaweit. Ne?
Europaweit, ja. Auf jeden Fall, ja. Also, dass man Kriterien hat, ne, wie muss eigentlich so ein Tätigkeitsbericht aussehen? Und das sollte natürlich darüber hinausgehen, zu sagen, so, wir haben jetzt irgendwie 400 Anrufe bekommen und 600 Bußgelder rausgegeben, sondern also da muss halt stärker differenziert werden, damit die Öffentlichkeit eben auch in die Lage versetzt wird, die Aufsicht zu kontrollieren.
Das ist das eine. Und was wir ja auch immer als Argument einführen, ist, man kann ja nur aus Fehlern anderer lernen. Ne? Und wenn die Fehler nirgends aufgelistet werden, wenn man nicht sieht, was was die Datenschutzbehörden in der Praxis tatsächlich monieren und was dann zu einem Bußgeld führt, dann kann man natürlich beispielsweise als Unternehmen, aber vielleicht auch als Behörde, jetzt was den Bundesdatenschutzbeauftragten angeht, auch, kann man ja nicht richtig lernen. Ne? Also ja. Lernen kann man eben nur aus so einem Tätigkeitsbericht, wenn die einzelnen Verstöße auch aufgeführt sind. Ich bin ja mal gespannt, wie jetzt hier der, ich weiß gar nicht, wann kommen die raus? Sehr zeitverzögert, ne? Jetzt so um den Dreh rum? Also, ein halbes Jahr nach Jahresfrist?
Letzte Woche veröffentlicht worden.
Welcher?
Entschuldigung? Schleswig-Holstein. Also
Schleswig-Holstein.
Ist jetzt gerade, genau.
Und wie viele Bußgelder? Wissen Sie
das? Das kann ich gar nicht sagen. Also,
den gucke ich mir mal an. Ja, wir sind ja auch immer, also mit Schleswig-Holstein im ULD hatten wir ja eigentlich auch schon seit jeher immer ein bisschen was zu tun. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, das wusste ich gar nicht, dass er schon rausgekommen ist. Jetzt aber Schwerpunktthema bitte.
Die mach's Einwilligung. Genau, was ist das? Naja, die Einwilligung kennen wir alle. Da sind diese berühmten, oder die manifestiert sich häufig in diesem berühmten Kästchen. Ich bin damit einverstanden, dass mich XY mit Handlung Z beglückt und ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen, formlos durch XY, und im Übrigen gilt die Privacy Policy. Das ist, glaube ich, so die Standardformulierung. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, Frau Bock wird mir da nachher gleich widersprechen, fast so ein bisschen auch das goldene Kalb der DSGVO. Also ich denke, die DSGVO und die Ideen hinter der DSGVO, wie sie zumindest von vielen verstanden werden, ist extrem einwilligungszentralisiert. Aber was ist das? Die Idee dahinter ist erstmal, dass durch die Einwilligung der Betroffene in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten einwilligt. Und die Idee dahinter ist, dass er dadurch in die Lage versetzt wird, über seine Grundrechte zu verfügen. Einwilligung ist definiert in Artikel 7 in Erwägungsgrund 32. Und die große Überschrift ist, die Einwilligung muss freiwillig sein. Sie muss für einen konkreten Fall sein, nach ausreichender Information des Betroffenen erfolgen und unmissverständlich abgegeben werden. Wie ich aus der Praxis weiß, ist das gar nicht so einfach, das ordentlich hinzubekommen. Und wenn ich als Anwalt zum Beispiel Einwilligung kontrolliere, sind mindestens 50% falsch oder unzulänglich.
Also du redest jetzt immer von Websites, oder? In erster Linie von Online-Shops oder so weiter und so fort.
Also meist in der Regel online, ja. Also in diversesten Sachen im Online-Bereich, wo ich halt meine Daten weggebe.
Okay.
Weil nämlich eines der großen Probleme bei der ganzen Geschichte ist, dass ich einen informierten Nutzer brauche. Das heißt, ich muss dem Nutzer im Wesentlichen vermitteln, was ich mit seinen Daten machen möchte. Und er muss in der Lage sein, das zu verstehen, was auch ein großes Problem ist. Und erst wenn ich sicher sein kann, dass er das tut, kann ich sicher sein, dass er eben von seiner Einwilligung Gebrauch macht und in der Lage ist zu überblicken, was man da mit seinen Daten vorhat. Und wenn man zum Beispiel an Facebook denkt, ja, ich gebe meine Daten Facebook, da wissen wir, kommen wir auch gleich sicherlich nochmal zu, wissen wir eben gar nicht, was mit seinen Daten passiert. Das heißt also, die Frage, ob ich ihn überhaupt hier eine sinnvolle Einwilligung machen kann, bei der Vielzahl der Datenverarbeitung ist das schon fraglich.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Wie ist das mit Auftragsverarbeitung? Muss der Nutzer auch über die Auftragsverarbeitung und über jedes einzelne Unternehmen, an das die Daten zur Verarbeitung weitergegeben wird, informiert werden?
Also nicht im Rahmen von dieser Einwilligung.
Okay.
Also können wir mal, es muss dann gegebenenfalls in die Privacy Policy, aber ansonsten nicht an dieser Stelle. Gut, gut, also ich brauche den informierten Nutzer und die Einwilligung ist auch zweckgebunden. Das heißt, ich muss mir ziemlich genau überlegen, in was möchte ich den Nutzer einwilligen lassen und darf das dann eben auch nicht beliebig machen. Ne? Ich muss genau sagen, ich möchte, dass du einwilligst zum Beispiel, dass ich dir einen Newsletter schicke. Und dann darf ich ihm einen Newsletter schicken. Ich darf ihm aber nicht zum Beispiel Postwerbung schicken zum Beispiel, ne? Weil das eben nicht von diesem Zweck umfasst wird. Und das muss dann auch ausreichend erläutert werden. Und natürlich, ganz wichtig, der Nutzer, der Betroffene, muss jederzeit die Möglichkeit haben, seine Einwilligung zu widerrufen. Auch darüber muss ich ihn belehren, dass er das weiß. Und der Widerruf muss genauso leicht möglich sein wie die Abgabe der Einwilligungserklärung selber. Das heißt, er muss auch formlos sein, möglichst auch über den gleichen Kanal, also wenigstens auch per E-Mail. Auch das ist ganz wichtig. Es besteht keine Formerfordernis, insbesondere im elektronischen Bereich nicht, aber es muss eine eindeutige Handlung gegeben sein, die auf das Erfordernis eines Opt-ins schließen lässt. Das war ja eine der Geschichten, die es jetzt zum Beispiel gab bei dem BGH-Urteil jetzt in letzte Woche zu Cookie-Bannern. Da wurde ja zum Beispiel explizit gesagt, dass ein vorangekreuztes Feld eben nicht ausreicht, um zu einer Einwilligung zu kommen, sondern ich muss eben diesen Akt des Ankreuzens als aktive Verkörperung meiner Zustimmung machen. Und nur so kann ich hier eben auf ein Opt-in schließen. Und insgesamt, bin ich auch schon durch, wird die Einwilligung meiner Ansicht, nach meiner Beobachtung so ein bisschen, ich habe es eben schon gesagt, als Königsweg der DSGVO gesehen, die dem Bürger Souveränität über ihre Daten verleiht, aber auf der anderen Seite, und deswegen freue ich mich jetzt auch gleich auf die Diskussion, gibt es natürlich auch Grenzen der Einwilligung, sei es aus Gründen einer Machtasymmetrie, also im Arbeitsverhältnis zum Beispiel, kann ich mir natürlich nicht immer aussuchen, ob das irgendwie jetzt gerade eine gute Idee ist, dass ich zu irgendwas zustimme und ob ich da wirklich voll dahinter stehe, dann ob es wirklich eine informierte Einwilligung ist, ob ich das bei der Komplexität überhaupt nachvollziehen kann, Beispiel Facebook, Beispiel, auch das werden wir gleich noch zu sprechen, Beispiel Corona-App, so dass zum Beispiel Frau Bock sagt auf Twitter, dass die Einwilligung ist zu einem Problem geworden, selbst wenn alle relevanten Informationen in der Erklärung enthalten sind. Die Informiertheit der Entscheidung bleibt theoretisch und verfehlt ihre Wirkung als Ausdruck informationeller Selbstbestimmung im Datenschutz. Gehört sie ersetzt? Fragezeichen. Frau Bock, gehört sie ersetzt?
Ja, also ich denke schon, in vielen Bereichen gehört sie ersetzt. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir in einer funktional differenzierten modernen Gesellschaft leben, in der gar nicht mehr jeder alles wissen kann und alles selbst entscheiden kann. Und für solche Situationen haben wir eben auch den Gesetzgeber, der uns das ein Stück weit abnimmt. Also wir haben da tatsächlich diese Nanny, die uns da behütet. Um uns aber andererseits eben auch den Weg freizuhalten für das Wesentliche, also für die Entscheidungen, die wirklich für uns relevant sind, deren Entscheidungsweite wir absehen können und die auch dann die Differenz ausmacht. Also die Entscheidungen, die uns wirklich betreffen und nicht kleinteilige Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel im Bereich der Cookies zum Beispiel oder anderer kleinteiligen Entscheidungen. Also im Auto zum Beispiel wollen wir, dass unsere Bremsen funktionieren. Also wir wollen ein funktionsfähiges Auto, aber wir wollen eben nicht die Entscheidung treffen, wann und unter welchen Bedingungen eine Bremse den Anforderungen des Straßenverkehrs, des modernen Straßenverkehrs genügt. Ja, das ist eine Entscheidung, die überlasse ich gerne dem TÜV oder einem sonstigen Sachverständigen. Das ist etwas, was ich nicht entscheiden möchte. Und genauso geht es mir in der digitalen Welt. Ich möchte nicht vom untätigen, vielleicht auch selbst unwissenden Gesetzgeber dazu verdonnert werden, Entscheidungen treffen zu müssen, für die ich eine Kompetenz bräuchte, die in der Regel eben gar nicht vorhanden ist.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich finde, da stellen sich eine Menge Anschlussfragen, meiner Ansicht nach. Also, wenn Sie sagen, es müsste, also Stichwort TÜV, ne, wird ja dann immer herangezogen. Also Sie glauben also, es sollte eine Behörde, eine Instanz, ein Kontrollgremium, was auch irgendwie auch immer geartet geben, die darüber entscheiden soll, ob die Datenverarbeitung, die ansteht auf so einer Webseite, für zumindest 99% der Nutzer, die die Webseite benutzen werden, schon okay ist. Und die Nutzer können auf die Einwilligung künftig verpflichten, wenn es ein, wenn es quasi ein Zertifikat dieser Behördestelle, wie auch immer, dieses Datenschutz-TÜVs oder was auch immer es sein sollte, gibt, der sein Go gibt.
Naja, das sind also zwei verschiedene Ansatzpunkte, die man in dem Bereich erwähnen kann. Das eine sind solche TÜV-Modelle, also vertrauensvolle Dritte, die Prüfungen übernehmen für die Verbraucher, so wie wir das im Verbraucherschutz ja auch kennen. Und das andere sind eben gesetzgeberische Vorgaben, die gemacht werden. Da denke ich, muss man differenzieren. In bestimmten Bereichen macht es einfach Sinn, dass der Gesetzgeber Entscheidungen trifft, wie Verfahren abzulaufen haben. Und in anderen Bereichen möchten wir ja auch einen Markt haben und ein freies Spiel der Marktkräfte und den Wettbewerb um die besten Produkte. Und in diesen Bereichen machen natürlich so Verbraucherschutztests oder Zertifizierungen eben auch Sinn, um das Vertrauen der Verbraucherin oder der Nutzerin zu gewinnen. Aber das sind, denke ich, schon zwei Unterschiede oder zwei von einem getrennt zu betrachtende Ansätze, die zusammen auch durchaus Sinn geben. Also da gibt es kein Entweder-Oder. Aber vielleicht nochmal zurück zur informationellen Selbstbestimmung als heiligen Kuh, wenn Sie mögen.
Ja, gerne.
Also dieses Selbstverständnis, dass die DSGVO Ausdruck der informationellen Selbstbestimmung ist glaube ich, eine sehr, sehr deutsche Sicht. Das würde man in den europäischen Ländern nicht einheitlich so sehen. Also gerade die informationelle Selbstbestimmung ist ja ein Gewächs aus der Feder des Bundesverfassungsgerichts. Und dieser Gedanke hat natürlich auch Spuren in der DSGVO hinterlassen, gar keine Frage, weil natürlich auch Juristinnen und Juristen aus Deutschland am Werdegang beteiligt gewesen sind. Aber ich glaube, der Stellenwert insgesamt im Rahmen der DSGVO wird überbetont, wenn man sich darauf zurückzieht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, mit dem deutsche Datenschützer also der älteren Generation, also derjenigen, die noch mit dem BDSG groß geworden sind, damit ein bisschen zu knabbern haben, dass die Welt jetzt doch eine andere geworden ist. Und gerade auch durch die Europäische Grundrechtecharta eben der Datenschutz weiter in den Vordergrund rückt, der ein bisschen andere Sichtweise noch hat und sich eben nicht alleine aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ableiten lässt. Und deswegen ist also etwas despektierlich, sprechen wir dann ja über Privatsphärengedöns, so aus deutscher Sicht. Das ist jetzt nur noch ein Aspekt, den wir betrachten im Bereich des Datenschutzes. Und der Schutz der Allgemeinheit oder dieser etwas weitere Blickwinkel, das Schutzgut des Datenschutzes, der sollte, glaube ich, mehr in den Vordergrund treten. Und dann wird auch deutlich, dass die Einwilligung eben nur noch eine Rechtsgrundlage unter Sechsen ist, die man wählen kann, die sicher einen speziellen Charakter auch hat, weil sie eben auf das Individuum abstellt, auf die einzelne Person und den Willen und damit natürlich herausragend will ich nicht sagen, aber der Selbstbestimmung auf jeden Fall Rechnung trägt. Und es ist auch wichtig, und in der Charta wird es ja auch betont, dass der Einzelne entscheiden soll. Und die Einwilligung wird dort auch hervorgehoben. Aber ich denke, es dient vor allem auch dem Zweck, dass sie nicht weggelassen wird. Also denn man könnte sich ja auch eine Rechtfertigungssituation ohne Einwilligung vorstellen. Und das wäre natürlich ganz furchtbar. So. Aber andererseits darf es auch nicht dazu führen, dass die Einwilligung jetzt überhöht wird, sondern so wie das Europäische Datenschutz, der Datenschutzausschuss sagt, die Einwilligung ist eine von 6 Rechtsgrundlagen und für jede Verarbeitung, jeden Verarbeitungszweck ist die passende Rechtsgrundlage herauszusuchen. Ja? Und das ist eben nicht immer die Einwilligung.
Ich darf vielleicht einmal ganz kurz einwerfen, nur aus meiner rechtlichen Laienperspektive, weil ich auch ziemlich viel Kontakt mit Lesern stehe und Leserinnen bei uns. Und aus meiner Praxis raus kann ich sagen, für ein Großteil der Bevölkerung meiner Ansicht nach ist Datenverarbeitung per se, so verstehen die DSGVO, so wurde es ihnen auch von den Medien eingetrichtert, ist Datenverarbeitung per se verboten. Es muss in alles eingewilligt werden. Also in alles. Das ist, glaube ich, die gängige Sicht in der Bevölkerung, denke ich schon. Ja, da, Stichwort so von wegen, gehen Sie weg, filmen Sie mir nicht ins Gesicht. Das ist genau dieses, nein, Sie dürfen, nichts darf gemacht werden, nichts darf von mir erhoben werden, ohne dass ich die Erlaubnis dazu gebe. Und vielleicht sollten wir das an der Stelle, weil Sie jetzt die 6 Erwägungsgründe, die 6 Gründe oder die 6 erlaubt, oder die netten Manns Rechtsgrundlagen zur Erhebung von Daten. Ja. Vielleicht sollte man auch nochmal rausstellen, dass die eigentlich nebeneinander stehen und dass es da per se in der DSGVO erstmal keine Priorisierung gibt, oder?
Nee, genau. Also erstmal, ist es richtig, dass die Datenschutzgrundverordnung erstmal jede Verarbeitung personenbezogener Daten untersagt. So. Das ist das Firewall-Prinzip im Grunde. Ja, wir haben eine Situation, die unüberschaubar ist, und dann machen wir erstmal alle Schotten dicht. Mhm. Und dann öffnen wir kontrolliert einzelne Bereiche. Und diese Öffnungen erfolgen durch diese Rechtsgrundlagen. Das sind Rechtfertigungsgründe. Und die DSGVO ist nichts anderes als Verarbeitung, also als die Bedingungen zu stellen, unter denen Verarbeitungen erlaubt sind. So und so, also das sind halt die Bedingungen, wann so ein Schottentor geöffnet wird.
Und über die Einwilligung geht es dann auf jeden Fall. Also man kann sich doch...
Nicht immer. Also das ist, wenn wir zum Beispiel einen Vertrag haben, ja. Wenn ich einen Behandlungsvertrag mit einem Arzt schließe zum Beispiel oder einen Reisevertrag oder so, da muss ich nicht extra einwilligen. Also gerade das ist ja auch einer der Punkte, aus dem dann diese Einwilligungsmüdigkeit entstanden ist und vielleicht auch dieser Eindruck, man muss in alles einwilligen. Nee, also es sind viele Einwilligungen eingeholt worden mit dem Gültigkeitsbeginn der DSGVO, die gar nicht eingeholt hätten werden müssen, weil nämlich eine andere Rechtsgrundlage führend gewesen ist. Und das ist auch ein Problem. Grundsätzlich muss der Verantwortliche sich entscheiden, auf welche Rechtsgrundlage er sich stützen will zu Beginn der Verarbeitung. Und die Möglichkeiten dann, die Rechtsgrundlage zu wechseln, sind auch recht schwierig. Das muss begründet werden. Das darf nämlich nicht zum Nachteil der Betroffenen führen. Ja? Dass ich sage, okay, die Rechtsgrundlage war jetzt irgendwie nicht in Ordnung, die greift nicht, dann ziehe ich mich jetzt mal auf was anderes zurück. Dann wird es unfair. Und einer der Gründe, warum wir die DSGVO haben, ist ja, und das wurde ja auch schon angesprochen, ist diese Machtasymmetrie, die informationelle Machtasymmetrie, die entsteht, weil eben personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und die soll ausgeglichen werden. Und deswegen geht es in der DSGVO ganz wesentlich um Fairness, also um diese Machtasymmetrie wieder auszugleichen. Dafür gibt es eben diese Bedingungen.
Aber dazu muss ich mal auch nochmal was anmerken, wieder aus meiner Laienperspektive. Ich denke bei der Einwilligung ganz oft daran, im Grunde genommen, wie groß die Verantwortung ist, die dort jedem einzelnen Bürger zugeschoben wird. Weil er möchte Angebote nutzen. Er steht die ganze Zeit vor Angeboten im Web zum Beispiel oder vielleicht auch in der Offline-Welt, möchte die nutzen und es steht immer zwischen ihm und dem Angebot die Einwilligung. Ne? Und könnte er sich den ganzen Tag damit beschäftigen, diese Einwilligungstexte zu lesen und die Informationen zu lesen, die dazu gehören und so weiter und so fort. Wird er natürlich nicht tun, klar. Und mir drängt sich da immer so ein bisschen das Beispiel auf, was im Moment ja auch ziemlich diskutiert wird. Wer soll dafür sorgen, dass wir eine, zum Beispiel eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft haben? Soll es der Verbraucher tun, indem, also wird die Verantwortung dafür auf das Individuum abgewälzt? Soll er sich im Laden dafür entscheiden, ganz bewusst? Also, oder übernimmt der Staat einen Teil der Verantwortung? Und ich finde, das ist, finde ich, ein bisschen ähnlich wie die Diskussion, die Sie auch vorhin auch, wie Sie vorhin auch gesagt haben, steht der Staat nicht in der Verantwortung, es dem Verbraucher zumindest in der Hinsicht zu erleichtern. Also eben zum Beispiel eine Prüfinstanz zur Seite zu stellen, eine Behörde zur Seite zu stellen, sodass er nicht jedes Mal bei Null anfangen muss, um diese blöden Texte zu lesen, die sowieso, sind wir mal ehrlich, kaum ein Mensch liest. Und deswegen kann natürlich, finde ich, von einem informierten Verbraucher nach wie vor überhaupt keine Rede sein, trotzdem er an jeder Ecke irgendwo einwilligen muss.
Jörg? Wasser auf die Mühlen unseres Gastes.
Ja, aber ich sehe das auch so.
Ja, ich sehe das nicht unbedingt so. Aber machen wir es doch vielleicht mal an praktischen Beispielen fest. Ich glaube, das ist ein ganz guter. Wie möchte ich, wollen jetzt nicht auf irgendeinen Anbieter rumhacken. Ich habe jetzt ein sehr komplexes soziales Netzwerk, mit dem man auch chatten kann und was diverse andere Dinge macht.
Nenn's beim Namen.
Nein, es geht mir gar nicht jetzt um Ach so. Okay. Also es geht jetzt nicht darum, jemanden fertig zu machen oder so, aber jetzt sagen wir mal, wie sollen es denn die Facebooks, wie soll meine Vertragsverhältnis zu den Facebooks dieser Welt denn begründet werden? Ist es, wie schaffe ich das? Die arbeiten ja alle mit Einwilligung. Wie schaffe ich das, dass denen erlaubt wird, das zu tun, was sie tun? Oder sagen sie von vornherein, sie möchten gar nicht denen erlauben, das zu tun, was sie tun?
Naja, bei den angesprochenen Netzwerken haben wir ja das Problem, dass sie erstmal sich gar nicht an den Rechtsrahmen halten, der ihnen vorgegeben wurde. So, das ist das erste Problem. Und dadurch entsteht ein Marktungleichgewicht und das macht es anderen Anbietern, die sich an die Rechtsvorschriften halten, unglaublich schwer, in den Markt einzutreten. Ja? Also wir haben hier gar keinen fairen Markt, gar keinen fairen Wettbewerb an dieser Stelle. Sodass man sagen kann, als wenn man jetzt mehr gesetzliche Vorgaben machen würde, hätte das denn überhaupt Sinn? Oder ne, macht das überhaupt Sinn, wenn sich da keiner dran hält? Ne? Und wir wissen alle, eine Rechtsgrundlage ne, ist nur so wirksam, wie sie auch durchgesetzt wird. Wenn sie nicht wirksam durchgesetzt wird, gilt sie nicht und dann kann man es auch eigentlich gleich lassen. So, das ist nicht Ausdruck eines Rechtsstaates. Wir müssen dafür sorgen, dass das Recht auch durchgesetzt wird. So. Und im zweiten Schritt können wir uns dann überlegen, was macht eigentlich ein soziales Netzwerk aus und macht es Sinn, ähnlich wie den Straßenverkehr, das zu regeln? Also was sind so Grundvoraussetzungen, auf die sich eine Nutzerin verlassen können sollte? Ja? Also dass im Hintergrund nichts stattfindet, womit sie nicht rechnet zumindest. Oder dass nur solche Dinge stattfinden, die gesamtgesellschaftlich vertretbar sind zum Beispiel. Darauf könnte man sich ja einigen. Also spielt zum Beispiel bei der Nutzung von Cookies eine große Rolle. Bei dem Ausgleich der berechtigten Interessen der Verlage, Inhalte zu veröffentlichen und dafür vielleicht bestimmte Werbung zu schalten und den Nutzern, die eben sich darauf verlassen wollen, dass sie vielleicht bestimmte Werbung schon ertragen müssen in dem Kontext, wie man das ja in Zeitschriften auch ertragen muss, aber eben sich darauf verlassen können müssen, dass zur gleichen Zeit eben keine Fingerabdrücke ihres Nutzerverhaltens gemacht werden und sie nicht endlos durchs Netz verfolgt werden.
Zum ersten, ja, klar. Zum ersten Teil, das ist ja ein Vollzugsproblem. Ne? Also die sitzen ja auch in Europa, ne? Und da haben wir wieder die berühmte irische Datenschutzbehörde, die ihre Hände in Unschuld wäscht und meines Erachtens gerade eines der größten Probleme der DSGVO oder das größte Problem der DSGVO in Europa darstellt. Wenn dann nämlich zum Beispiel der Hamburger Datenschutzbeauftragte sagt, naja, die machen ja nichts, also werde ich jetzt meine Schäfchen auch nicht mehr angehen. Das ging, glaube ich, um Xing, ne? Ja. Und er dann sagt, wenn die LinkedIn nicht regulieren, dann werde ich hier die europäischen, die deutschen Sachen auch nicht mehr regulieren. Das ist dann natürlich schnell ein Race to the Button im Datenschutzrecht, den wir, glaube ich, auch nicht, was wir auch nicht haben wollen. Aber das ist natürlich keine Schwäche der DSGVO, sondern eine Schwäche der Umsetzung. Die andere Frage, ich würde sagen, die Cookies, zu den Cookies würde ich gleich auch gerne nochmal kommen, aber bleiben wir nochmal bei den sozialen Netzwerken. Wenn man sagt, okay, ich erlaube soziale Netzwerke, wie sollen die denn, auf welcher Basis die den Datenschutzaustausch mit ihren Nutzern machen, wenn nicht über Einwilligung?
Also dazu möchte ich
oder geht das überhaupt per Einwilligung? Das ist ja nochmal eine andere spannende Frage.
Nochmal ein ganz kurzer Einwurf von mir. Also selbst wenn ich einwillige bei Facebook und lese mir diese Einwilligungserklärung durch, habe ich in keinster Weise das Gefühl, informiert zu sein. Und ich werde auch de facto nicht informiert, weil es wird so viel nicht gesagt, was mir gesagt werden müsste, was tatsächlich passiert. Ich meine, das wissen wir natürlich durch immer wieder vorhandene Datenschutzskandale sowieso, Stichwort Cambridge Analytica und so weiter. Man weiß einfach nicht, wer welchen Zugriff auf die Daten hat, wie lange sie gespeichert werden und so weiter. Das ist alles ein Schweigen im Walde. Und deswegen ist doch alle, ich finde, also aus meiner Perspektive ist auch die Einwilligung bei Facebook schon ein Witz. Muss ich ehrlich sagen.
Naja, sie wird wahrscheinlich einfach also keine tragende Rechtsgrundlage sein. Das heißt also, die Datenverarbeitung werden weitestgehend im rechtsfreien Raum stattfinden. Und das ist natürlich ein Problem. Wie man das jetzt durchsetzt, ich weiß, dass es viele Probleme mit der irischen Datenschutzbehörde gibt, die ja für eine Vielzahl von Fällen zuständig sind. Dieses Irland-Bashing auf der anderen Seite muss ich aber auch klar zurückweisen. Das ist unfair. Die irische Aufsichtsbehörde ist nicht eine der bestaufgestelltesten, also weder was die Anzahl an Personal noch ihre Mittel angeht, hat aber den anspruchsvollsten Job in Europa. Das muss man auch ganz klar sehen. Und sie ist auch, soweit ich das überschauen kann, die Aufsichtsbehörde, die tatsächlich die meisten aktuellen Verfahren führt. Ja, also man kann sich natürlich hinstellen, wenn man selbst irgendwie anderthalb oder vielleicht ein halbes Verfahren führt und da mit dem Finger auf Irland zeigen. Ich weiß aber nicht, ob das anständig ist, wenn man gleichzeitig weiß, dass die Iren eben, ich glaube derzeit, ich weiß nicht, irgendwas so um die 15 Großverfahren haben die, ja. Also das müsste mal erstmal eine von unseren Aufsichtsbehörden wuppen. Also das sehe ich.
Wäre es nicht sinnvoller, mal eins zu Ende zu führen, als 15 irgendwie 2 Jahre laufen zu haben und ein verheerendes Signal an die ganze Welt zu senden, von wir machen gar nichts?
Ja, gut, also ich meine, es gibt da sicher auch berechtigte Kritik, aber ich meine, an welchem Verfahren auch in Deutschland gibt es keine berechtigte Kritik. Da muss man sich dann halt Gedanken machen, wie man das vielleicht gemeinsam schaffen kann. Das gab es auch am Anfang, also zuvor DSGVO-Zeiten gab es schon dieses Konstrukt der Amtshilfe. Das hätte man nutzen können. Das ist auch, das wollte man auch nicht nutzen. Muss man auch ganz klar sehen. Die Iren sind da in eine Situation reingerutscht, die jetzt dazu führt, dass sie überhäuft sind mit Verfahren und vielleicht auch ihre Verfahren nicht so stringent durchführen. Dazu kommen dann noch die Besonderheiten des irischen Rechts, ja, die auch nicht so ganz ohne sind. Das angelsächsische Cash Law hat seine eigenen Tücken. Wird den Iren da auch nicht leicht gemacht. Insofern finde ich schon, ja, es ist, wie gesagt, das Bashing nicht so ganz berechtigt, aber auf der anderen Seite ist auch ganz klar, dass gegen diese Unternehmen vorgegangen werden muss. Und es gibt ja jetzt oder stehen im Raum Gespräche, die ja auch von Ulrich Kelber unterstützt werden, hin zu einem europäischen Zusammenschluss oder zu Möglichkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses, Großverfahren direkt selbst zu betreiben. Ich glaube, das macht auch Sinn im Hinblick eben auf diese Großkonzerne, die in allen europäischen Staaten aktiv sind. Warum sollte das einer Aufsichtsbehörde überlassen werden? Dazu braucht es eben auch eine Riege so erfahrener, ausgebildeter Datenschützer und Anwälte, die das auch betreiben können. Denn man darf ja nicht vergessen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden Großkanzleien gegenüberstehen in diesem Verfahren, ja, die mit ganz anderen Mitteln, mit ganz anderen Ressourcen agieren können. Und da entsteht eben auch ein erheblicher Druck, auch schlicht die Angst, Fehler zu machen natürlich. Ne?
Wir müssen vielleicht auch nochmal, nur mal, da möchte ich Ihnen noch zur Seite springen. Natürlich, wir bashen hier auch immer ganz gerne die irischen Datenschutzbehörden, ich weiß. Also man darf nicht ganz aus dem Blick verlieren, dass es nicht nur datenschutzrechtliche Gründe hat, dass diese Unternehmen ihre Hauptsitze in Europa, in Irland haben, sondern es hat vor allem auch fiskalische Gründe. Mhm. Also die sind natürlich auch dort, weil sie dort extrem wenig Steuern bezahlen. Und aus meiner IT-Sicht kann ich auch sagen, es gibt noch einen anderen Grund. Die Unternehmen sind tatsächlich auch dort, weil sie dort extrem gut und günstig und Rechenzentren bauen können. Ne? So zum Beispiel Microsoft, Facebook. Strompreise sind relativ niedrig und es gibt dort eine sehr gute ausgebildete IT-Lehrerschaft, auf die man zurückgreifen kann. Und das wird Englisch gesprochen. Das sind alles Faktoren, die zusammenkommen. Es geht nicht nur um Datenschutzrecht, warum die dort sind, aber nee, auch.
Das hat auch keiner behauptet, aber es ist schon so, dass es...
Doch, ich schon mal.
Das ist in Irland... Aber versehentlich, dass es in Irland, dass Unternehmen wissen, dass es in Irland ein laxes Datenschutzrecht gibt, was nicht gelebt wird und deswegen auch einer der Gründe nach Irland geht. Also das würde ich ehrlich gesagt auch nicht verteidigen wollen, ganz ehrlich. Und aus meiner Sicht, naja, Bashing hin, Bashing her, wenn man sieht, dass in Irland der Datenschutz nicht vorankommt und die Regierung ein Interesse daran hätte, muss sie halt mehr Leute zur Verfügung stellen. Also da beißt sich wer beißt sich da? Das Pferd in den Schwanz? Nee.
Ja, natürlich, da gibt es einfach widerstreitende Interessen, aber die gibt es bei uns in den Ländern genauso. Also es ist natürlich, und da liegt auch ein Problem. Ne? Die Parlamente, damit ja die Regierung maßgeblich wählen, die Datenschutzbeauftragten, die auch für den privaten Bereich ja zuständig sind. Und andererseits haben eben Regierungen auch durchaus ein Interesse daran, eben relevant Privatunternehmen in ihren Ländern auch zu halten.
Mhm. Das ist auch was mir...
Interessenkonflikt.
Ja, das sehe ich aber, das haben wir jetzt schon in mehreren Verfahren gesehen. Also ich muss ganz ehrlich, Jörg, wir hatten vor kurzem das Beispiel Buchbinder, dieser Autoverleiher, der einen riesen Datenschutzbanner hatte. Und ich war dann doch ein bisschen erstaunt, wie die Bayerische Landesdatenschutzbehörde aus meiner
nonchalant.
Das größere Unternehmen Carport oder wie die heißen, ne, die in Regensburg sitzen, dann doch ziemlich mit Samthandschuhen angefasst hat, angesichts der Tragweite dieses Datenlecks, was die hatten. Also da hatte ich schon manchmal ein bisschen den Eindruck, könnte auch damit zusammenhängen, dass man natürlich auch den Wirtschaftsstandort Bayern oder das Unternehmen dort in der Region nicht allzu hart angehen will. Könnte sein. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Motiv ist, der Datenschutzbehörden ein bisschen vorsichtiger zu agieren.
Naja, und dann sind wir wieder am Anfang, ne? Der Frage der Bußgelder.
Klar. Ne? Aber lassen Sie uns vielleicht doch nochmal kurz zu den Einwilligungen konkreter zurückkommen, würde ich sagen. Also,
ja, machen wir doch mal das, was die Leute am meisten nervt. Die Cookie-Banner. Da ist ja jetzt, glaube ich, der letzte Fallback-Punkt für meine Kollegen aus den Verlagen, die immer noch verzweifelt gehofft haben, dass der BGH hier vielleicht auch doch irgendwas anderes entscheidet oder vielleicht auch nicht gehofft haben, sondern es nur darauf geschoben haben und damit die letzte Ausrede verloren gegangen, keine wirksamen Cookie-Banner zu schalten. Wenn ich mich so umschaue, ich habe mich sehr intensiv umgeschaut, noch keins gesehen, von dem ich sagen würde, das ist wahrscheinlich nach strenger Datenschutzauslegung 100%ig datenschutzkonform, oder? Kennen Sie eins, Frau Bock?
Also ja, ich habe schon welche gesehen, die schon
dicht waren. Oh, in freier Wildbahn?
Ja, in freier Wildbahn auch schon länger her. Aber ich meine, das ist ja eine Thematik, mit der befassen wir uns jetzt über 10 Jahre. Ne? 2009 oder so ging es das erste Mal um die Revision der E-Privacy-Richtlinie, um den berühmten 5.3. Und die Frage der Einwilligung in Cookies. Also diese ganze Diskussion, muss ich sagen, von Anfang an finde ich super misslich. Das ist dieses Thema, was wir ja auch schon angesprochen haben. Hier finde ich, müsste der Gesetzgeber ganz klar Vorgaben machen, in welchen Bereichen Cookies gesetzt werden müssen. Cookies sind nämlich ja keine Ungeheuer, sondern eigentlich super manageable für die Nutzerinnen und Nutzer auch. Eigentlich auch was transparent ist oder wofür man jedenfalls sehr leicht Tools bereithalten könnte, um sozusagen die Cookies auf dem eigenen Rechner zu kontrollieren. Das könnte man regeln und man könnte Unternehmen ganz klare Vorgaben machen, in welchen Fällen sie Cookies setzen dürfen, wie lange die leben dürfen, was die mitschneiden dürfen, also welche Informationen die einsammeln dürfen und was sie damit machen können. Und das konnte man in einem Rahmen regeln, die beidseitigen Interessen in einen vernünftigen Ausgleich bringt. Und dann bräuchte es auch keine, oder jedenfalls wäre dann die Verlockung, Umgehungstechnologien auch zu nutzen, jetzt wie Fingerprinting oder sonst irgendwas. Und es würde eben den Unternehmen, die sich an das Datenschutzrecht ja auch gerne halten wollen, davon gibt es ja doch eine ganze Reihe, auch Möglichkeiten geben, eben ihre Interessen zu verfolgen, ja, wie ihre Seite genutzt wird und so weiter, ohne dass das eben in so eine Totalüberwachung ausartet oder eben das andere Extrem jetzt hier, diese Cookie-Schwemme, die einfach nur nervig ist.
Die Banner-Schwemme, meinen Sie?
Ja, genau. Mhm. Ja, also die damit verbunden.
Beides ist wahrscheinlich. Also, ja. Auch die Cookie-Schwemme.
Ja, die Cookie-Schwemme, die Banner-Schwemme. Ja, denn das ist ja der nächste Punkt. Also wenn ich einen Banner habe und ich möchte konfigurieren, ich möchte mich sofort einwilligen, dann lande ich auf Seiten oder werd x-mal weitergeleitet, lande dann irgendwie bei irgendwelchen komischen Unternehmen, die mich dann wieder auf andere Seiten weiterleiten. Also da gibt es ja extreme dunkle Welten.
Ausprägung.
Auftun, die man überhaupt nicht übersehen kann und in die man auch überhaupt nicht, also selbst wenn man tatsächlich ja die Möglichkeit hätte einzuwilligen, aber die so, also es ist ja wie ein Irrgarten letztlich. Hm. In dem man sich überhaupt nicht zurechtfindet. Und das muss einfach nicht sein. Und da ist der Gesetzgeber einfach aufgerufen.
Und es entspricht ja auch in keinster Weise mehr dem Informiertsein. Also das ist pure Desinformation, was da teilweise passiert, wenn man tatsächlich wirklich konsequent das Consent-Management, wie diese Cookie-Tools in der Regel heißen, wenn man das dann wirklich nutzt und versucht, irgendwie jedes einzelne Banner sich anzugucken, jedes einzelne Cookie und wegzuklicken oder zu akzeptieren. Das ist ja, das ist halt der reine Irrsinn angesichts dessen, wie viele Cookies auf, vor allem muss man leider sagen, auf Medienwebsites gesetzt werden.
Das können ja, aber das macht doch kein Anbieter mehr so, dass du die da einzeln wegmachen kannst.
Also doch, na klar, das habe ich auch schon noch gesehen.
Also, dass du die einzeln wegmachen musst, also einzeln wegmachen kannst du natürlich bei uns auch. Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass du dir auch, sagen wir mal, du willst jetzt den einen Anbieter nicht, dass du dann auch den einzelnen Anbieter wegdrücken kannst.
Ja, ist klar. Mir geht es nur grundsätzlich um den Begriff der informierten Einwilligung. Und ich finde, keine informierte Einwilligung statt. Tut mir leid.
Ich kriege von zwei Seiten Prügel, ungefähr 2-3 Mails am Tag, ungefähr 50-50. Die eine Hälfte sagt, euer scheiß Consent-Tool, das geht mir so auf die Nerven. Warum macht ihr das? Das ist total kundenfeindlich. Und die anderen sagt, euer scheiß Consent-Tool, das geht mir so auf die Nerven, weil es eben datenschutzrechtmäßig nicht ausgeprägt genug ist. Und ich mir wünschen würde, dass ihr dann noch, und ich finde, das geht schon relativ weit. Also wir haben uns da schon sehr, sehr viel Mühe gemacht, auch im kleinen und das ist natürlich für Unternehmen und natürlich auch für den Datenschutzbeauftragten eine ausgesprochen unangenehme Situation. Also mich nervt das sehr und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, das ist ja wieder so eine Geschichte, wo man in erster Linie den Boten angegangen ist. Ne? Also die Verlage verarbeiten diese Daten ja in der Regel nicht selber, sondern es sind halt die Werbenetzwerke hinterher. Mhm. Warum ist man nicht an die Werbenetzwerke gegangen und hat gesagt, diese Verarbeitung ist unzulässig und darf eben auf keinen Fall stattfinden? Warum löst man das jetzt darüber, dass man hier quasi den Boten, das Pferd lahmt, um mal ein komisches Bild zu machen, aber ihr wisst, was ich meine. Das finde ich so eine dieser Geschichten, die so merkwürdig ist.
Naja, da steht halt eine Lobby dahinter und viel Geld und da scheut man sich eben auch entsprechende Entscheidungen zu treffen, um das zu untersagen. Das Kind ist einfach also viel früher in den Brunnen gefallen. Wenn sich so eine Schattenwirtschaft erstmal ausbreiten kann und relevante Umsätze erzielt, dann ist da eben ganz, ganz schwer nur noch gegen vorzugehen.
Ich möchte vielleicht schon langsam zum Abschluss kommen, weil wir schon fast eine Stunde miteinander sprechen. Und wir uns ja eine gewisse Grenze gesetzt haben, Jörg, die wir zwar immer reißen, aber theoretisch existiert sie zumindest.
Ja, wollt ihr nicht noch ganz kurz was zur Corona-App sagen?
Ja, das wollte ich genau gerade tun.
Ich kenne dich doch inzwischen. Ja.
Ich kann nicht ohne Corona-App. Nein. Ich muss in jedem Podcast irgendwas dazu sagen. Aber natürlich, finde ich, ist es heute schön in Einklang zu bringen mit unserer Debatte um die Einwilligung, denn die finale Datenschutzerklärung vor der Veröffentlichung der Corona-App ist erschienen. Und weil Sie beide sie, glaube ich, noch nicht gesehen haben, würde ich ganz gerne mal Punkt 3 aus der Datenschutzerklärung einfach vorlesen, damit wir eine Diskussionsgrundlage haben. Punkt 3. Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten verarbeitet? Das RKI als verantwortliche Stelle verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur auf Grundlage einer von Ihnen erteilten Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe A und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe A der DSGVO. Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Ihrem Widerrufsrecht und Hinweise, wie Sie dieses ausüben können, finden Sie unter Ziffer 11. Also hier ganz klar das Modell, wie wir es kennen, informierte Einwilligung.
Gut, die wird wahrscheinlich nochmal abgefragt bei der Installation.
Ja, also interessant finde ich übrigens, ne, dass die sagen ganz klar auch nochmal, vielleicht noch den nächsten doch nochmal kurz vorgelesen, ganz kurz. Die App richtet sich an Personen, die sich in Deutschland aufhalten und mindestens 16 Jahre alt sind. Meines Wissens haben auch durchaus unter 16-jährige Menschen in Deutschland das Coronavirus mitunter in sich oder sind sogar an Covid-19 erkrankt. Die sollen also von der App ausgeschlossen werden oder wie wäre dann da die Einwilligung einzuholen?
Ja, dann müssten Sie eine Einwilligung nach Artikel 7 bzw. 8 ja, einholen. Und da werden erhöhte Anforderungen gestellt. Das will man hier offensichtlich umgehen.
Über die Eltern, ne? Über die Eltern dann.
Das würde jetzt hier über die Eltern gehen. Also,
ja, das wäre
naja. Gut, also ich habe, mein Sohn ist 14. Soll ich ihm die App installieren und soll einfach für ihn einwilligen, wenn ich sie installiere? Soll ich vorher mit ihm ein langes Gespräch führen, dass er auch informiert ist, bevor ich für ihn einwillige? Ich weiß nicht mal nicht, wie sowas in der Praxis aussieht.
Also Sie sollen die App überhaupt nicht bei Ihrem...
Ah, das habe ich gewusst, dass das kommt.
Das wäre aber noch unsere abschließende Frage geworden, wer das jetzt machen sollte.
Nein, ich bin ja ein bisschen anderer Meinung, aber das ist... Das,
weil ich finde, noch ganz andere Folgen hat als meine anderen. Ne?
Aber ist das dann auch... Ist es okay, wie die das machen hier? Die holen sich jetzt die Einwilligung über diesen über die Datenschutzerklärung.
Also die Nennung alleine der Rechtsgrundlagen reicht natürlich nicht aus. Ne? Also es wird jetzt dargestellt, also die Informationen müssten dazu eben passen. Ne? Es müsste genau klar sein, also welche Informationen verarbeitet werden. Nicht nur in der App, sondern in dem gesamten Verfahren, wie das abläuft. Und also ich wundere mich ein bisschen darüber, weil es ja offensichtlich noch viele Dinge gibt, die unklar sind. Also wir haben jetzt gehört, dass es eine Hotline geben soll zur Verifizierung der Infektionscode. Also der
vorübergehend.
Vorübergehend, ja, was immer das bedeutet. Das bedeutet ja, dass es da Unsicherheiten im Verfahren gibt, technischer Natur. Das sollte einen schon mal stutzig machen. Ja, und daran hängt alles und letztlich hängt alles an dem Begriff der Freiwilligkeit. Ja, also wie freiwillig kann ich eigentlich so eine App nutzen? Wie frei bin ich in meinem Willen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss diese App nutzen, um mich solidarisch meinen Mitmenschen gegenüber zu verhalten, um einen Beitrag zu leisten, damit diese Lockdowns oder die Schließungen aufhören, damit wir wieder ins normale Leben eintreten können, beziehungsweise jetzt ja, damit das nicht wieder passiert, damit wir nicht wieder alle zu Hause bleiben müssen. Ist das eigentlich noch freiwillig oder ist der gesellschaftliche Druck so hoch? Und was müssen die Rahmenbedingungen eigentlich sein, damit dieser Druck nicht entsteht? Also ich habe jetzt schon Anfragen von Unternehmen gehabt, also nicht im beruflichen Kontext, sondern privat, wie das dann aussieht, wenn sie die App-Nutzung verpflichtend machen.
Innerhalb des Unternehmens.
Innerhalb des Unternehmens oder den Mitarbeitern zumindest nahelegen. Und da ergeben sich, also schon aus dieser Konstellation sieht man, dass der gesellschaftliche Druck an sich schon so hoch ist, dass man eigentlich von der Freiwilligkeit beim Einzelnen kaum noch ausgehen kann. Und das Ding ist ja, man muss das bei jedem nachweisen, ja. Also das reicht nicht, dass Sie sich jetzt freiwillig dazu entschließen, das Ding zu installieren. Das mag sein, dass bei Ihnen die Bedingungen dann auch zutreffend sind, aber schon bei Ihrer Nachbarin kann das ganz anders sein.
Ja, ich habe mir das technische Konzept ja angeguckt. Also ich bin bin ich nicht gegen diese App eingestellt. Also ich finde, man hat schon wirklich sehr viel möglich gemacht, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte, was jetzt die technische Konzeption in die Umsetzung angeht. Ich bin da eher positiv überrascht. Aber natürlich stellt sich trotzdem die Frage ist, kann man dann nochmal auf die Einwilligung zurückzukommen, freiwillig her, kann man mit der Einwilligung nicht eigentlich alles abdecken? Da kann man sich doch einen Persilschein holen, oder?
Du musst alles nennen im Prinzip, ne? Also du musst ja den informierten Nutzer haben und deswegen wäre ich, und ich glaube, da stimme ich mit Frau Bock überein, der Meinung, dass man zum Beispiel in die Nutzung von Facebook nicht wirksam einwilligen kann, weil das Ganze viel zu komplex ist und viel zu umfangreich, dass man mich schon gar nicht, also von allen anderen Problemen abgesehen, ordentlich informieren kann. Da gibt es, glaube ich, auch ein Urteil zu Landgericht Berlin, das ist, glaube ich, für WhatsApp, wo die gesagt haben, ja, die AGB sind unwirksam, weil die Aufklärung nicht tief genug geht. Also das heißt, nein, kannst du nicht. Es musst du in der Lage sein, den Nutzer verständlich zu erklären, was du machen willst und ob du das mit der Corona-App kannst, bin ich mir auch unschlüssig. Da müssen wir mal schauen, was für eine Abfrage, die werden ja dann nochmal eine Abfrage in der App haben, da steht, was da so erklärt wird. Wobei wir auch gestern, das will ich vielleicht noch ergänzen, eine Umfrage noch gemacht haben. Wir hatten gestern eine heiße Security-Tour und haben am Ende noch mit den Referenten und Moderatoren gesprochen, also alles so IT-Security-Cracks und ich glaube alle, ne? Alle haben gesagt, sie würden sich das installieren. Mhm. Das hat mich auch sehr erstaunt eigentlich. Also auch die sich hier angeguckt haben. Bitte? Sie nicht?
Geradezu naiv, also finde ich überraschend.
Was ich ja interessant finde jetzt, auch an der Datenschutzerklärung ist, wenn das Konzept so ist, wie es ja immer dargestellt ist, ich meine, wir haben es uns alle wahrscheinlich angeguckt, klingt ja erstmal auch halbwegs plausibel, dass zumindest keine personalisierten Daten verarbeitet werden.
Ja, das stimmt. Das ist ja schon mal ein Mythos, der sehr intensiv gepflegt wird.
Inwiefern stimmt das, ne?
Naja, ich meine, diese App läuft auf Ihrem persönlichen Handy, auf Ihrem Smartphone und schon dadurch entstehen personenbeziehbare Daten, die immer, die mit der App notwendig verknüpft sind, weil Sie ja Daten hin und her schicken und die kommen immer von Ihrem Handy oder Sie empfangen die und das schon dadurch, dass Sie eben...
Sie meinen, die App verarbeitet auf meinem Gerät personenbeziehbare oder personenbezogene Daten, das ist die Datenverarbeitung, aber rausgehen ja dann nur pseudonymisierte Daten.
Also ja, erstmal pseudonymisierte Daten sind ja auch personenbezogene Daten. Das, was die App macht, ist, dass sie IDs generiert und die hin und her schickt. Das sind aber Inhaltsdaten, ja. Mhm. Also wenn Sie ein Handy nutzen, haben Sie ja immer Inhaltsdaten und Sie haben Verkehrsdaten, also diese und die Verkehrsdaten sind immer personenbezogen, weil die müssen, also die sagen ja, von wem kommen die Daten und wohin sollen die Daten, ja? Also sie haben ja immer eine Adresse damit verknüpft, so.
Metadaten sozusagen.
Metadaten, genau, um das also einfach zu formulieren, genau. Und darüber werden natürlich auch diese zunächst mal einfach wahllos generierten IDs, kriegen die einen Personenbezug, ja, oder werden personenbeziehbar. Man kann eben die App oder diese IDs nicht isoliert betrachten, denn sie sind Bestandteil dieses gesamten Verfahrens, der Meldung des Abgleichs. Und deswegen haben wir das hier mit einem Verfahren zu tun, das personenbeziehbare Daten verarbeitet. Die Frage ist eben, an welchen Stellen und wie wird damit umgegangen? Also erstmal können wir auch schon an dieser Stelle festhalten, dass selbst die Experten, die sich das alle angeguckt haben in dem Verfahren, also ja, alle das unterschiedlich betrachten und unterschiedlich bewerten. Und das ist auch schon mal ein Indiz, dass man auch einen normalen Nutzer dahingehend gar nicht informieren kann in einem Verständnis, also dass der selbstbestimmt einwilligen kann in diese Nutzung, wenn schon die Experten sich nicht einig sind darüber, was da eigentlich passiert. Ja, und in welchem Umfang? Was ist eigentlich das Verfahren? Wir haben das ja mit dem Forum Informatiker für Frieden und Gesellschaft, mit dem FIF mal untersucht, auch dieses ganze Einsatzszenario. Und dazu gehört eben noch sehr viel mehr. Und das ist eben, dazu gehört dann auch eben dieses Verfahren zum Beispiel der Verifikation, der Informationsmeldung, das wäre mit zu betrachten. Da muss ich ja auch anrufen, also da muss ich mich auch möglicherweise authentifizieren. Also da um dieses Verfahren rum sind eine ganze Menge Einsatzmöglichkeiten, die es dann doch personenbeziehbar machen. So,
Das ist eine. Das heißt also, festhalten können wir auf jeden Fall, DSGVO greift hier. Wird hier und deshalb brauchen wir auf jeden Fall auch erstens eine Datenschutzerklärung und wir brauchen eine Einwilligung, oder? Oder gibt es eine Möglichkeit?
Rechtsgrundlage.
Das wollte ich gerade sagen. Gibt es denn noch eine, gäbe es noch eine andere Rechtsgrundlage?
Naja, ein Gesetz. Man konnte ein Gesetz machen, was den Einsatz der App.
Sie würden also ein Gesetz auch befürworten, ne?
Also ich befürworte die App erstmal nicht, deswegen kann ich auch gar kein Gesetz befürworten. Aber wenn man die App hat, dann geht das meines Erachtens nicht anders als mit einem Gesetz. Denn also man muss sehen, bei der technischen Ausgestaltung der App hängt es an Details, ob diese datenschutzkonform ausgestaltet ist und so ausgestaltet ist, dass das entsteht, was all die ITler, die Sicherheitsexperten so beflügelt zu sagen, ja, sie würden sich das Ding installieren. Denn es geht natürlich viel, viel schlimmer. Und die Version, die jetzt diskutiert wird, das ist sicher, also im Verhältnis zu anderen Apps, eine gute. So, das will ich gar nicht verhehlen, dass da sehr viel gemacht worden ist. Aber was man auch sehen muss, es hängt eben an sehr vielen Details, die nicht unbedingt in der Kontrolle der Nutzenden stehen. Also zum Beispiel diese Frage, inwieweit sind diese willkürlich oder diese IDs, die die App generiert, inwieweit bleiben die pseudonym oder anonym, wie auch immer. Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie der Server, der die verteilt, beziehungsweise der diesen Kontakt zwischen den App-Nutzern herstellt, wie der ausgestaltet ist oder wie der arbeitet. Wenn das ein Server ist zum Beispiel, an den diese IDs gemeldet werden und von dem ich mir die IDs dann auch runterziehe, ob das jetzt ein Push- oder Pull-Verfahren ist, kann man dahin stehen. Da hängt es davon ab, ob dieser Server die Inhaltsdaten von den Verkehrsdaten trennt. Das ist nämlich ein wesentlicher Aspekt. Wenn da wenn das mitgespeichert wird, dann entstehen dadurch auch Rückverfolgbarkeitsmöglichkeiten. So, und das hat natürlich der Betreiber der Server in der Hand. Und das kann man ändern. Und das könnte man, also wie damit umgegangen wird, das könnte ein Gesetz regeln, festschreiben, kann ein Gesetz aber auch ändern. Ja? Also ein Gesetz hat Vorteile, weil wer anders als der demokratisch legitimierte Gesetzgeber sollte sowas regeln. Ne? Es kann eigentlich nur das Parlament sein. Mit der gebotenen Transparenz. Also wenn wir ein Gesetz haben, dann wissen wir ja auch, was da drin steht. Dann können wir beurteilen, ob das genug regelt oder zu viel regelt. Aber es besteht bei einer gesetzlichen Regelung eben auch immer die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber übers Ziel hinausschießt, dass er zum Beispiel sagt, die App wird verpflichtend in bestimmten Bereichen. Das kann der Gesetzgeber ja genauso regeln. Und das ist das Problem mit der gesetzlichen Rechtsgrundlage. Ja? Auch der Gesetzgeber kann übers Ziel hinausschießen.
Gut, ich glaube, wir werden heute zu keinem finalen Ergebnis mehr kommen. Also wir diskutieren das was jedes Mal neu. Ich freue mich sehr, dass wir heute auch mal eine andere Stimme gehört haben, nämlich nicht nur eine glühende Verfechterin, sondern jemand, der auch gesunde Kritik an dem an der App und an dem App-Konzept übt, weil das, finde ich, auch sehr wichtig ist.
Naja, Linus war jetzt auch nicht gerade ein glühender Befürworter, das kann man wieder auch nicht sagen.
Ja, aber
können wir uns bei Frau Bock, glaube ich, die Frage sparen, ob sie sich die App installieren will.
Das klang deutlich durch, ja. Also in diesem Sinne denke ich, wir kommen heute da zu keinem Abschluss mehr, aber ich glaube, wir haben gut aufgezeigt, wo die Knackpunkte liegen. Das freut mich sehr und ich würde mich jetzt in die große Runde verabschieden wollen, es sei denn, es möchte noch jemand unbedingt etwas zum Schluss sagen, was ihm noch auf den Nägeln brennt. Frau Bock?
Ja, was soll ich sagen? Also verhaltet ja an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, verhaltet euch rücksichtsvoll, tragt die Alltagsmaske, haltet einmal noch Abstand und überlegt, ne, wie dicht ihr anderen Menschen kommen müsst. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als jetzt die Frage App ja oder App nein.
Da würde ich mich sofort einklinken, würde ich genauso sehen. Ja. In diesem Sinne, Jörg, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bock, dass Sie heute dabei waren.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und ich möchte mal einmal kurz darauf hinweisen, dass wir eine Homepage haben unter ct.de/Auslegungssache. Kann man diese Folge kommentieren. Ansonsten werden wir ausgespielt über iTunes, über Spotify. Auch auf unserer Webseite kann man uns hören. Und Kommentare sind sehr willkommen unter auslegungssache@ct.de. In diesem Sinne, Jörg zusammen, 1, 2, 3.
Schützt eure Daten.
Tschüss.
Tschüss.